NDR Info. Themen des Tages.
Die Ukraine könnte mit Hilfe der Europäer das gesamte von Russland besetzte Gebiet zurückerobern. Diesen Satz von US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Vollversammlung in New York, die sorgt für Schlagzeilen. Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht von einer großen Kehrtwende. Und da wurde es umso spannender, wie sich Selenskyj dann heute an die Vollversammlung gewandt hat. Seine Rede, die hat unsere Korrespondentin in New York verfolgt und wir sind gleich mit ihr zum Gespräch verabredet. Und wir sortieren die Trump-Rede von gestern, da stand die ja im Fokus, mit dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger, auch mit Blick natürlich auf die Versprechen an die Ukraine hinein. Und neben der Generaldebatte der Vereinten Nationen beschäftigt uns heute in den Themen des Tages auch die Generaldebatte im Bundestag. Und da picken wir uns das Thema Verteidigung heraus und bleiben so auch bei der Ukraine im Gespräch mit der grünen Bundestagsabgeordneten Luise Amtsberg. Und wir fragen sie, ob der Verteidigungshaushalt ausreichend ist. Bevor wir aber nach Berlin gehen, die Themen des Tages heute mit Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Schalten wir jetzt live nach New York. Da ist unsere Korrespondentin Giselle Ucker. Heute stand ja bei den Vereinten Nationen die Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj auf dem Plan. Wie ist Selenskyj da heute ans Rednerpult getreten? Gestärkter vielleicht durch die Worte von US-Präsident Donald Trump?
Also erstmal ist er mit relativ ernster Miene aufgetreten und hat ein düsteres Bild der Welt gezeichnet. Er sprach von einem zerstörerischen Wettrüsten in der Welt und er hat auch immer wieder betont, dass Freunde und Waffen heutzutage entscheiden, wer überlebt. Nicht das internationale Recht, nicht Institutionen wie die UN, sondern eben Freunde und Waffen. Da war also auch Kritik an den Vereinten Nationen dabei, die ja im Ukraine-Krieg in letzter Zeit tatsächlich wenig bewirken konnten, vor allem auch durch die Blockaden der Resolutionen durch Russland als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Also Freunde und Waffen seien die einzigen Sicherheitsgarantien, hat Selenskyj gesagt. Und dann hat er die Gelegenheit genutzt, den US-Präsidenten ins Spiel zu bringen und meinte, der sei von Gott vor einem Mordversuch bewahrt worden. Damit hat Selenskyj das enge Verhältnis zu Trump unterstreichen und er hofft sich sicher, dass es im Ukraine-Krieg jetzt eine Kehrtwende gibt, nachdem er ja gestern wohl ein gutes Gespräch mit US-Präsident Trump hatte. Er hat aber auch die Weltgemeinschaft aufgefordert, Russland gemeinsam zu einem Ende des Krieges zu zwingen und vor einer Ausweitung des Kriegs in Europa gewarnt.
Herr Selenskyj hat ja da vor der UN-Vollversammlung gesprochen. Da sitzt auch die russische Delegation mit dabei. Wie haben die denn die Rede verfolgt?
Ja, die haben sich relativ unbeeindruckt gezeigt und sich das erstmal alles angehört. Eine richtige Reaktion gibt es von Russland auch bisher nicht auf Trumps Kurswechsel von gestern. Der hatte ja gestern in diesem Posting bei Truth Social auch von Russland als Papiertiger gesprochen. Und da hat ein Kreml-Chef nur darauf reagiert und gesagt, also wir identifizieren uns eher mit Bären. Und gleich gibt es hier in New York noch ein bilaterales Treffen zwischen dem russischen Außenminister Lavrov und dem US-Außenminister Rubio. Vielleicht wissen wir dann ein bisschen mehr darüber, wie das Verhältnis zwischen USA und Russland sich entwickelt.
Bisher, da konnte man ja fast den Eindruck gewinnen, dass die Ukraine zwar ein wichtiges Thema bei der UN-Vollversammlung ist, aber nicht das Wichtigste, dass doch viel mehr auf Gaza, auf den Gaza-Krieg geschaut wurde. Wie nehmen Sie das wahr? Muss die ukrainische Delegation da in diesem Jahr um Aufmerksamkeit ringen?
Das haben wir alle gedacht und Gaza war ja auch das große Thema, vor allem auch zum Auftakt der UN-Vollversammlung, als es hier die Zwei-Staaten-Konferenz am Rande der Vollversammlung gab, wo dann eben Frankreich auch Palästina als Staat anerkannt hat. Und wir haben auch gedacht, das zieht sich die ganze Woche durch. Aber tatsächlich ist dann nach dem Treffen von Trump und Selenskyj gestern, sind die Schlagzeilen dann doch voll mit News zur Ukraine gewesen. Und auch heute geht das so ein bisschen weiter, weil eben Selenskyj hier am Vormittag aufgetreten ist und es dieses Treffen zwischen Rubio und Lavrov gibt. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es dann morgen sich wieder dreht, denn morgen gibt es die Videobotschaft von Mahmoud Abbas, der ja hier nicht einreisen durfte, dem Palästinenserpräsidenten. Und am Freitag wird Benjamin Netanyahu sein und ich denke, an den beiden Tagen wird es dann wieder verstärkt um den Gaza-Krieg gehen.
Und soweit Eindrücke von unserer Korrespondentin in New York, Giselle Ucker, zur UN-Vollversammlung. Sie hat schon mal auf morgen geblickt. Gestern, da stand bei der Vollversammlung die Rede von US-Präsident Donald Trump im Mittelpunkt, der sich dann auch typisch Trump vor allem selbst inszeniert hat. Als den großen Friedensmacher. Den Krieg gegen die Ukraine, den konnte er allerdings nicht so schnell beenden, wie er das mal vollmundig versprochen hatte. Aber was ist dabei jetzt seine Taktik? Nach dem Treffen im August in Alaska mit Russlands Präsident Putin, da brachte Trump noch Gebietsabtretungen der Ukraine ins Spiel. Jetzt schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, die Ukraine könne seine ursprünglichen Grenzen zum Zeitpunkt, als der Krieg begonnen hatte, zurückbekommen. Dass sich der ukrainische Präsident über solche Aussagen freut, das ist klar. Russlands Präsident Putin, dem dürfte das nicht gefallen haben, was Trump da zu dieser Kehrtwende, wie Selenskyj es genannt hat, gebracht hat. Das habe ich den Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln gefragt.
Wir wissen es nicht. Man müsste in Trumps Kopf hineinschauen. Aber wir erleben das ja auf ganz unterschiedlichen Gebieten, dass es Hü und Hott geht. Hin und her. Und keiner weiß so genau, was das Motiv dahinter ist. Der eine vermutet, dass es der Letzte im Raum gewesen ist, mit dem Trump gesprochen hat. Und das würde dafür sprechen, dass er eben im Treffen mit Selenskyj, im Gespräch möglicherweise mit seinem Außenminister, der auch ein bisschen eine andere Linie gerne hätte, neue Erkenntnisse bekommt. Hat über die Art und Weise, wie dieser Krieg beendet werden kann. Aber letztlich müssen wir einfach jetzt 2 Wochen, 3 Wochen warten, ob überhaupt was daraus folgt.
Sie sagen erstmal 2, 3 Wochen abwarten, was da dann auch folgen könnte. Wie könnte denn Selenskyj oder auch Europa diese Zeit dann auch nutzen, um Trump beim Wort zu nehmen und dann vielleicht auch mit der US-Regierung eine gemeinsame Linie zu finden, wie man weiter die Ukraine unterstützen könnte?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Denn vor dem Treffen in Alaska hatte man ja eine gemeinsame Linie gefunden zwischen den Europäern und Amerikanern, die da hieß, sofort Waffenstillstand. Das ist ein paar Wochen her und keiner spricht mehr drüber. Und Trump kam aus dem Treffen mit Putin heraus und hat gesagt, ach, Waffenstillstand ist gar nicht so wichtig. Das kann auch irgendwie anders gehen mit diesen Verhandlungen. Und alle haben gedacht, ja, ist der jetzt umgedreht worden? Jetzt erleben wir wiederum eine Veränderung in der amerikanischen Außenpolitik, wenn sie denn umgesetzt wird. Und das wäre wieder weit eher auf der Linie der Europäer. Das heißt, was müsste man jetzt machen? Trump so schnell wie möglich für diese Linie verhaften und sagen, so, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Jetzt sehen wir zu, dass wir das umsetzen können. Und wenn ich die ein oder andere Äußerung aus Europa sehe, dann ist das auch genau die Richtung, die die Regierungen jetzt einschlagen. Und die Ukraine wird das ganz besonders tun und wird versuchen, dem amerikanischen Präsidenten auf der einen Seite zu zeigen, dass sie wirklich in diesem Krieg Punkte machen kann, dass sie nicht vor der Kapitulation steht, nicht völlig unerfolgreich sein muss. Und auf der anderen Seite, dass Putin überhaupt kein Interesse daran hat, mit den Amerikanern ins Geschäft zu kommen. Und da ist interessant, dass er eben auf die Aussage Trumps, Russland sei vielleicht ein Papiertiger, sofort seinen Sprecher losgeschickt hat und hat gesagt, stell das klar, das sind wir nicht.
Sie sprechen schon den Kreml an, Sie sprechen Putin an. Der hat natürlich genau hingehört, was Donald Trump da gesagt hat. Bisher hatten die beiden ja immer einen ganz guten Draht zueinander. Könnte das denn jetzt nicht vielleicht auch Verhandlungen, mögliche Gespräche schwieriger machen, wenn Trump und Putin nicht mehr so gut miteinander können? Oder kann dann die EU da vielleicht wieder mehr Verantwortung übernehmen?
Also die Gesprächsmöglichkeit aufgrund des guten Verhältnisses zwischen Trump und Putin war eine Illusion. Die gab es nie. Sondern Trump hat gedacht, er hat ein gutes Verhältnis zu Putin. Und Putin hat ihn denken lassen, er hat ein gutes Verhältnis zu mir. Aber das gab es nicht, überhaupt nicht. Putin kalkuliert das glasklar, hart und hat an seinen Zielen im Krieg überhaupt nichts zurückgenommen. Das wird er erst tun, wenn er dazu gezwungen wird. Und für Putin ist Trump so wichtig, weil er den Krieg letztlich nur über die USA gewinnen kann. Nur politisch gewinnen kann, wenn die Unterstützung für die Ukraine zurückgefahren wird. Denn militärisch kann Russland den Krieg nicht gewinnen, wie der amerikanische Präsident ja gestern selbst festgestellt hat. Die Europäer sind jetzt gut beraten, die Ukraine weiter sehr kräftig zu unterstützen und bei der Überlegung zu bleiben, die ja auch aus diesem Alaska-Gipfel hervorging, wie könnte man nachher einen Frieden absichern? Auch das war eine Illusion, dass man da irgendwie mit Truppen reingeht und das macht. Aber dieser Prozess könnte dazu führen, dass man sich umso stärker in Europa militärisch koordiniert, dass man ein gemeinsames Verständnis davon ausbildet, in welcher Lage man ist und wie man darauf reagieren kann. Denn das fehlt doch.
Jetzt sitzen Sie ja in New York bei der UN, gerade die ganzen Chefdiplomaten sozusagen zusammen. Ja, es wäre möglich, und da finden natürlich auch viele Gespräche statt, eben nicht nur bei der Generaldebatte vor großem Publikum. Was glauben Sie, läuft da jetzt hinter den Kulissen auch ab, nachdem Trump so eine Aussage getroffen hat? Werden da jetzt die Delegationen versuchen, noch mehr daraus zu holen für die Ukraine?
Die europäischen Delegationen werden versuchen, diese Position festzunageln. Und das wird aus den europäischen Delegationen sicher aufgegriffen werden von den professionellen Diplomaten, die sagen, jetzt haben wir hier eine Tür ein wenig offen, lasst sie uns noch ein wenig weiter aufschieben.
Und das sagt der Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln. Ja, eine Ukraine mit den Grenzen vor Kriegsbeginn. Diese Aussage von Trump, die überraschte auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. So hat er es selber gestern in einem Interview dann gesagt. Wie in seiner Heimat auf die Äußerungen des Präsidenten der USA reagiert werden und wie sie dort auch kommentiert werden, dazu unser Korrespondent aus Kiew, Florian Kellermann.
Die ukrainischen Kommentatorinnen und Kommentatoren zu Hause allerdings sind skeptischer. So Maria Holub von der Denkfabrik Zentrum für europäische Politik im ukrainischen Fernsehen. Man sollte hier berücksichtigen, dass die Meinung des US-Präsidenten immer einer bestimmten Dynamik unterworfen ist. Wir haben gesehen, dass er abwechselnd grundlegend verschiedene Standpunkte einnehmen kann. Auf seine jüngsten Worte wird es wieder eine Reaktion des Staats geben, der die Ukraine angegriffen hat. Sie ist vorhersehbar. Der russische Staatschef Wladimir Putin werde also versuchen, Trump wieder auf seine Seite zu ziehen, wie es ihm schon öfter gelang, nachdem sich der US-Präsident kritisch über ihn geäußert hatte. Trump ändert seine Meinung oft schnell. Das ist der eine Grund für die überwiegend vorsichtigen Kommentare in der Ukraine. Der andere? Aus den warmen Worten von Trump folgt bisher nicht, dass die USA die Ukraine nun stärker unterstützen werden. Unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatten die USA die Ukraine noch mit Hilfspaketen in Milliardenhöhe direkt unterstützt. Trump will das nicht. Wir müssen jetzt schauen, was nach diesem Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in New York passiert. Wichtig ist vor allem der Dialog mit den USA, was Sicherheitsgarantien für die Ukraine betrifft. Außerdem sollten wir sicherstellen, dass die Ukraine aus den USA weiterhin Rüstungsgüter bekommt. Die Lieferungen sollten vorhersehbar und stabil sein. Die Ukraine braucht die USA vor allem für die Flugabwehr. Das US-amerikanische Patriot-System hat sich in der Ukraine bewährt beim Abfangen von ballistischen russischen Raketen. Trump sagte zu, dass die USA weiterhin liefern. Allerdings lassen sie sich dafür inzwischen bezahlen, vor allem mit Geld aus europäischen NATO-Ländern, darunter aus Deutschland. Außerdem ist es für die Ukraine wichtig, dass die USA ihr weiter Satelliteninformationen weitergeben über russische Positionen und russische Angriffe. Trump ist schwer berechenbar. Trump unterstützt die Ukraine weniger als sein Vorgänger Biden. Aber er bewege sich zumindest von russischen Positionen weg und auf die Ukraine zu, so die meisten Beobachter. Er sei immerhin nicht zum Verbündeten Putins geworden und damit nicht mehr Teil des Problems, so formulierte es der ukrainische Politologe Oleg Saakyan. Aber Trump sei eben auch noch nicht Teil der Lösung.
Und jetzt in den Themen des Tages zu unserem zweiten Schwerpunkt heute, der Generaldebatte im Bundestag. Nachdem der Finanzminister gestern seine Pläne vorgestellt hat, stand jetzt heute der Schlagabtausch an, der Höhepunkt der Haushaltswoche. Nachdem ja erst vergangene Woche über den Haushalt 2025 debattiert wurde. Dörte Naht.
Der kurze Abstand der beiden Generaldebatten war an vielen Punkten spürbar. Vor allem der Kanzler Friedrich Merz wiederholte die Kernpunkte seiner Rede der letzten Woche. Er kündigte erneut Reformen des Sozialstaats an und ermahnte, dass das Land und die gesamte westliche Staatengemeinschaft vor ihrer vielleicht größten Bewährungsprobe stehe. Deswegen sei es wichtig, aufeinander zuzugehen.
Und auch das ist ein wesentliches Ziel meiner Regierung, nicht konfrontativ, nicht in einer tiefen Spaltung unserer Gesellschaft, sondern Wege aufzuzeigen, wie wir in der Mitte unserer demokratischen Ordnung Entscheidungen treffen können, ohne dass daraus Hass und Hassrede in unseren Parlamenten und in der Öffentlichkeit
wird.
Es wurde dann doch ziemlich konfrontativ im Bundestag, als Friedrich Merz auf die Vorwürfe der Opposition von vor einer Woche reagierte. Mit Blick auf die AfD betonte er, dass die Zahl der Migranten deutlich abgenommen habe. Er verteidigte die Klimapolitik und warf den Grünen vor, nicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft zu achten. Und er wehrte sich gegen den Vorwurf, in der Politik der Regierung finde sich nichts, was das Leben der Menschen verbessere.
Ich will deswegen den Kritikern von ganz links und von ganz rechts sagen, und ihre Argumente ähneln sich ja. Diese Bundesregierung macht das Leben der Menschen tatsächlich besser in Deutschland, und zwar aus Verantwortung für unser Land, der wir uns stellen.
Es gab laute und viele Zwischenrufe aus den Reihen der Oppositionsparteien und Empörung bei Bündnis 90 Die Grünen, deren Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann.
Ich halte es für bodenlos, dass Sie sich hinreißen lassen, Bündnis 90 Die Grünen mit der AfD zu vergleichen.
Sie warf dem Kanzler vor, Klimaschutzmaßnahmen zurückzufahren und Versprechungen zu machen, die er nicht einhalte.
Wir haben gesagt, ja zu Sozialreformen, nein zum Sozialabbau. Denn wir müssen verantwortlich handeln, meine Damen und Herren, und eben nicht durch Ankündigungen.
Ähnlich klang das bei der Fraktionschefin der Linken, Heidi Reichineck, die ihren Vorwurf von vor einer Woche erneuerte, dass sich nichts verbessere für die Menschen im Land.
Keine Entlastung, zu wenig Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge, keine Stärkung der sozialen Sicherungssysteme. Nichts, was wirklich dafür sorgt, dass die Menschen im Alltag merken, hey, diese Regierung, die steht an meiner Seite.
Rückendeckung kam vom Koalitionspartner in Person des SPD-Fraktionschefs Matthias Miersch. Er warnte davor, dem Kanzler und den Regierungsmitgliedern Abgehobenheit vorzuwerfen. Das fördere das Misstrauen in die Politik und komme dem rechten Rand zugute.
Ja, ein Bundeskanzler fährt sicherlich nicht mehr so häufig Bahn. Aber ich würde ihm niemals absprechen, dass er nicht um die Sorgen und Nöte dieser Menschen weiß.
Zum Auftakt der Generaldebatte sprach zum ersten Mal Tino Chrupalla als Co-Chef der größten Oppositionsfraktion, der AfD. Er warf der Regierung eine Schuldenorgie vor, die zulasten der künftigen Generationen ginge. Vor allem die Kosten für Migration seien zu hoch und würden dem Sozialstaat schaden, sagte er. Er erneuerte unter anderem die AfD-Forderung, Beamte und Politiker in die Rentenkasse einzubeziehen. Und er bot der Union eine Zusammenarbeit an.
Reißen Sie endlich die politischen Mauern ein und arbeiten mit denen zusammen, die es wirklich gut mit Deutschland und seinen Bürgern meinen.
Die Debatten über den Haushalt 2026 der deutschen Bundesregierung dauern noch bis Freitagmittag.
Und heute wurde dabei auch schon über den Verteidigungsetat gesprochen. Das Ministerium von Boris Pistorius zeigte sich schon vergangene Woche zufrieden. Dort ist auf der Homepage zu lesen, dass der Etat 2025 eine historische Wende bei den Verteidigungsausgaben markiere. In diesem Jahr stehen der Bundeswehr mehr als 86 Milliarden Euro zur Verfügung. Und jetzt geht es im Bundestag um den Haushalt 2026. Und da wird bei der Verteidigung noch mal was draufgepackt. Mit rund 108 Milliarden Euro stehen dann rund 20 Milliarden mehr als in diesem Jahr zur Verfügung. Das Geld, das stammt aus dem Wehretat und dem Sondervermögen. Und darüber habe ich mit Luise Amtsberg von den Grünen gesprochen. Sie ist im Auswärtigen Ausschuss und im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Und ich habe sie gefragt, ob der Verteidigungsminister also genug Geld um die Bundeswehr wieder fit zu machen, kriegstüchtig oder verteidigungsfähig zu sein. Und bevor wir die Antwort hören, kurz noch das hier in der Info der Verkehrsservice. Achtung, es ist ein Falschfahrer auf der A2 Dortmund-Hannover. In Höhe Hannover-Langenhagen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A2 Dortmund-Hannover in Höhe Hannover-Langenhagen ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht da bitte in beiden Richtungen. Und jetzt zur Antwort von Luise Amtsberg von den Grünen, ob der Verteidigungsminister genug für die Bundeswehr an Geld zur Verfügung hat.
Also ich glaube, dass man schon sagen kann, dass der Etat so deutlich aufgewachsen ist, dass er einen relevanten Unterschied machen wird entlang der Bedarfe. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Die offene Flanke in diesem Haushalt bleibt nach wie vor die Ukraine-Unterstützung. Da haben wir den Bundesverteidigungsminister auch gehört, der nach wie vor einen Bedarf angegeben hat von 15,8 Milliarden, allerdings vom Finanzminister nur 9 Milliarden bewilligt bekommen hat. Mhm. Also da sehen wir deutlich Nachbesserungsbedarf. Insofern bewerte ich das mal sozusagen als Freundlichkeit, sich zufrieden zu zeigen an der Stelle. Eine offene Flanke bleibt es trotzdem.
Bleiben wir noch kurz auch bei der Ukraine. Da hat ja Boris Pistorius heute auch noch mal auf mutmaßliche russische Provokationen hingewiesen. Zuletzt haben ja immer wieder Drohnen oder auch Kampfjets im NATO-Luftraum für Aufsehen gesorgt. Wie schätzen Sie das ein? Ist die Bundeswehr da gut ausgestattet und oder muss da vielleicht auch noch mehr Geld in die Abwehr, gerade was zum Beispiel Drohnen angeht, fließen?
Also die Provokation russischerseits, aber vor allen Dingen auch die Antwort der NATO haben ja gezeigt, es gibt Reaktionen, wir können reagieren. Aber in der Tat ist das besorgniserregend, die Provokation. Man geht davon aus, dass sie zunehmen werden und wir wissen nicht, wo sozusagen die Grenze dieser Provokation auch auf das NATO-Territorium liegen. Insofern ist da höchste Aufmerksamkeit geboten und natürlich die Ertüchtigung der Bundeswehr auch damit noch mal mehr gerechtfertigt. Klar ist aber auch, das ist natürlich nicht das Einzige, was wir an Maßnahmen erforderlich machen müssen. Also abseits der reinen Verteidigung, ja, der Sicherheitsbegriff ist ja viel größer, müssen wir auch über solche Sachen reden, wie wir die Schattenflotte in der Ostsee ordentlich bekämpfen können, wie wir die eingefrorenen russischen Staatsvermögen nutzbar machen können, aber auch Maßnahmen wie beispielsweise das Aussetzen der Visa für russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Also, was ich damit sagen möchte, Verteidigung und Verteidigungsfähigkeit allein reicht nicht, sondern politische Maßnahmen, die ebenfalls Druck entfalten, im besten Fall auch abseits der amerikanischen Außenpolitik, sind trotzdem nach wie vor sehr notwendig.
Geld muss ja auch nicht immer unbedingt viel helfen. Haben Sie denn den Eindruck, dass das Geld, das da jetzt ja doch deutlich mehr zur Verfügung gestellt wird für Verteidigung, auch von der Bundesregierung richtig eingesetzt wird?
Also es besteht nach wie vor ein großes Transparenzproblem. Das kritisieren wir auch immer wieder. Aber natürlich wird viel in Beschaffung und Ertüchtigung an Geld gesteckt und geht viel Geld dorthin. Das lässt sich final jetzt vielleicht noch gar nicht so beantworten. Vor allen Dingen, weil alles, was wir im Bereich der Verteidigung tun, ja sehr tagesaktuell auch ist. Wir auf aktuelle Herausforderungen auch reagieren müssen. Was ich aber zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir sehr viel Zeit damit verschenkt haben, dass die Union vor allen Dingen als Oppositionspartei ja die Ampelregierung damals daran gehindert hat, die Schuldenregelungen aufzulockern, um sich eben auch auf diese Herausforderungen vorzubereiten. Mhm. Das ist natürlich Zeit, die jetzt fehlt und deshalb immer wieder auch das Werben dafür, dass wir unideologisch und abseits von Parteilinien hier auf die ernsten Herausforderungen reagieren und Verteidigungspolitik nicht zum Spielball von Ministerien oder Parteilinien machen dürfen.
Die hohen Ausgaben für die Verteidigung zum Beispiel, die sind das eine. Die Bundesregierung will dann aber auch an anderer Stelle sparen. Das hat der Finanzminister ganz deutlich auch gemacht. Auf wessen Kosten und wo gehen die Grünen da mit und wo nicht?
Also wir haben uns im Haushaltsverfahren eingebracht, weil wir nicht, also zum einen ja erstmal ermöglicht haben, es waren ja die Grünen, die vor allen Dingen das auch vorangetrieben haben im Parlament, dass die Schuldenregelungen aufgeweicht werden, dass wir reagieren können auf die Herausforderungen. Im Übrigen haben wir auch immer gesagt, dass wir auch die humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit als einen solchen wichtigen Punkt sehen. Da wird jetzt massiv gekürzt bei über 53%, was natürlich bei einer verstärkten Krisenlage in der Welt absolut nicht zu rechtfertigen und scharf zu kritisieren ist. Weil wir auch das als Teil von Sicherheitspolitik begreifen müssen. Wenn es in verschiedenen Teilen der Welt zu Konflikten kommt, dann hat das auch immer eine Auswirkung auf Europa. Mal abseits davon, dass Menschen vor Ort unter Druck geraten und Deutschland eine große außenpolitische Verantwortung auch trägt.
Darauf hat ja der Außenminister Wadephul auch noch mal hingewiesen, dass da deutlich mehr Geld nötig sein müsste für die humanitäre Hilfe auch. Und er hat ja auch noch mal gemahnt, Europa müsse mehr für die Ukraine tun. Er, Wadephul, ist ja im Gegensatz zu Kanzler Merz auch zur UN-Generaldebatte nach New York geflogen. Ihre Partei, die Grünen, die kritisieren, dass Merz nicht dahin geflogen ist. Aber ist der Bundeshaushalt nicht ein guter Grund, hier zu bleiben?
Naja, um es mal deutlich zu machen, Herr Wadephul kommt jetzt hier zurück, nimmt an der Haushaltsdebatte teil und fliegt dann wieder zurück nach New York. Ich selber war die letzten Jahre auch immer bei der Generalversammlung als Teil der Delegation der Bundesregierung und kann nur sagen, wir wollen einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Wir wollen Einfluss nehmen auf die geopolitischen Umstände hier in der Welt, einen Beitrag leisten zur internationalen Solidarität. Aber gleichzeitig fährt der Kanzler nicht hin, obwohl alle anderen Staats- und Regierungschefs vor Ort sind und wirbt für diesen nicht ständigen Sitz und für die vor allen Dingen auch Absicherung und Stabilität der Vereinten Nationen. Also das finde ich schon ein ziemlich starkes Stück. Ich glaube, er hätte durchaus beides realisieren können. Hier sein, aber eben auch vor Ort. Dafür haben wir die Infrastruktur sozusagen, auch Flugbereitschaft. Das wäre möglich gewesen, da bin ich mir ganz sicher. Und es ist wirklich, muss man wirklich kritisieren, dass Friedrich Merz als Kanzler, der ja sehr viel Außenpolitik machen möchte, das jetzt so unterbewertet und nicht vor Ort ist. Ich glaube, das wird sehr auffallen vor Ort, auch bei den Vereinten Nationen in New York.
Und das sagt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg. Was war das jetzt für eine Rede, die Kanzler Merz heute im Bundestag bei der Generaldebatte gehalten hat? Hören Sie dazu die Meinung von unserer Korrespondentin Sabine Henkel.
NDR Info.
Die Meinung.
Das also war die Rede, wegen der Friedrich Merz die UNO-Vollversammlung hat sausen lassen. Die mächtigsten der Welt treffen sich in New York und der selbsternannte wichtigste Mann Europas bleibt zu Hause um, ja, um was eigentlich? Klar, ein Kanzler gehört in die Generaldebatte, andernfalls wäre das Gezeter groß gewesen. Aber dann soll er auch reden wie ein Kanzler. Abgesehen davon, dass ja wohl beide Auftritte in New York und Berlin möglich gewesen wären. Und was liefert Merz in Berlin? Eine Rede ohne jede Inspiration. Keine Vision, keine Idee, kein Plan, wie das Land wieder in die Spur kommen soll. Nur Allgemeinplätze. Die Wirtschaft muss wachsen, Reformen müssen her. Nichts Konkretes weiß man nicht. Stattdessen hält Merz eine Rechtfertigungsrede, zitiert die Worte der Opposition aus der letzten Woche, um sich selbst ein besseres Zeugnis auszustellen, als Grüne, Linke und AfD es tun. Seht her, ich bin besser, als ihr meint. Das soll ernsthaft seine Botschaft sein? Kaum zu glauben, aber mehr hatte Merz nicht zu bieten. Wirkte wie auf einem anderen Planeten. Auf einem, wo sich bald alles zurechtruckeln wird, weil er, Merz, das schon schaukelt. Einfach, weil er es ist. Nein, kanzlerabel war dieser Auftritt nicht. Kanzlerabel wäre es gewesen, den Menschen aufzuzeigen, wie er das Land voranbringen, es durch die Krisen steuern und zukunftsfest machen will. Das kann, nein, muss man von einem Regierungschef erwarten. Erst recht, wenn Trübsal die Stimmung prägt und Extremisten auf dem Vormarsch sind. Merz' persönliche Werte sind im Keller. Das Zutrauen in seine Regierung schwindend gering. Etwas Demut wäre da durchaus angebracht. Doch Fehlanzeige. Merz fehlt es ganz offensichtlich an Sensibilität. Sonst wüsste er, dass man mit so einem Auftritt nichts, aber auch gar nichts erreicht.
Und das ist die Meinung von unserer Korrespondentin aus Berlin, Sabine Henkel. Und das waren die Themen des Tages am Mittwoch, den 24. September, zu den beiden Generaldebatten in Berlin und in New York.